Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. In diesem Dezember jährt sich die Priesterweihe des seligen Karl Leisner zum 70. Mal. Für uns ist das Anlass, uns Leben und Spiritualität dieses ungewöhnlichen jungen Mannes etwas näher anzuschauen. Wir haben bereits mehrere Sendungen über Leisner ausgestrahlt. Es ging um seine Biografie, seine Beziehung zu Gott, um Leisner und die Kirche. Und heute setzen wir diese Reihe fort, um zu schauen, wie Leisner zur Ökumene stand. Vorweg noch kurz zur Erinnerung: Leisner wurde im Dezember 1944 im KZ Dachau zum Priester geweiht. Eine Priesterweihe in aller Heimlichkeit mit unter Lebensgefahr eingeschmuggelten Utensilien und vorgenommen von einem mitgefangenen Bischof. Leisner war damals 29 Jahre alt und bereits schwer krank. Er sollte die Messe selbst später nur ein einziges Mal zelebrieren. Er starb nach der Befreiung durch die Alliierten an den Folgen der Haft. 1996 wurde Karl Leisner von Papst Johannes Paul II. In Berlin als Märtyrer selig gesprochen. Bekannt geworden sind von Leisner vor allem seine ausführlichen und lebendigen Tagebücher und seine regen Briefwechsel. Wer das alles liest, der taucht ein in die Welt eines jungen Mannes, der ringt um seine Berufung mit Gott, der sich mit Nazi-Deutschland auseinandersetzt und der uns überhaupt ein sehr bewegendes Zeitzeugnis hinterlassen hat. Und diese Schriften von Karl Leisner vorwärts und rückwärts gelesen hat Hans-Karl Seeger. Er war viele Jahre Präsident des internationalen Karl-Leisner-Kreises, hat an dem Prozess zur Seligsprechung federführend mitgearbeitet und er sagt von sich selbst, dass er Leisner besser kenne als sich selbst. Ich begrüße zugeschaltet aus Bielerbeck im Münsterland Hans-Karl Seeger. Herzlich willkommen, Herr Spiritual Seeger.
Dankeschön, Frau Fröhlich.
Herr Spiritual, Sie arbeiten an einer Chronik in 5 Bänden über Leisner und es ist schon erstaunlich, dass das Leben eines so jungen Mannes, das ja über lange Strecken zunächst gar nicht so wahnsinnig spektakulär war, dass das so viel Stoff liefert.
Ja, das liegt daran, dass die Familien und viele andere sehr viel Material gesammelt haben. Und das habe ich zusammengeführt und die Hintergründe politisch, gesellschaftlich, kirchlich natürlich auch aufgezeigt, damit man das im Zusammenhang versteht. Und daraus sind dann 4.400 Seiten geworden.
Sie haben aus diesem reichen Schatz des Nachlasses von Leisner und eben von dem, was gesammelt wurde über ihn, schon einige Sendungen bei uns gestaltet. Die letzte ging um das Verhältnis von Leisner zur Kirche. Vielleicht können Sie in ein paar Worten nochmal wiederholen, wie sein Verhältnis zur Kirche war, weil das vielleicht auch für unser heutiges Thema nochmal wichtig ist.
Karl Leisner hat in einer Zeit gelebt, wo er praktisch nur die katholische Kirche erlebte. Evangelische Christen gab es auch, da wird gleich von die Rede sein. Juden gab es in Kleve auch einige, aber man sprach damals von einem Milieu, das es heute so nicht mehr gibt. Und ich selbst habe zu meinem Priesterjubiläum einen Vortrag gehalten, warum ich in der Kirche bleibe, unterschieden zwischen Inhalt und Form. Inhalt ist der Bezug zur Transzendenz, die wir Gott nennen. Und Form ist die Kirche mit all den religiösen Dingen, die sie uns bietet. Das fiel damals noch zusammen, als Romano Guardini, ein Religionsphilosoph, 1922 schrieb: Die Kirche erwacht in den Seelen, und Gertrud von der Fohr, die Dichterin, Hymnen an die Kirche schrieb. Da war Inhalt und Form noch eins. So hat Karl Leisner das erlebt. Und auf dem Hintergrund ist auch das, was ich gleich sagen werde, zur Ökumene zu sehen. Heute wäre das ganz anders.
Ja, heute ist selbst dort am Niederrhein ist er ja geboren, aufgewachsen. Da ist eben zwar immer noch katholische Kirche, denke ich mal, die Hauptkonfession, nicht? Gerade da in den Wallfahrtsorten, Kevela und so. Aber es ist ja so, dass heutzutage einfach das ganz anders, ja, schon wir ganz anders als Katholiken konfrontiert sind mit Andersgläubigen, mit anderen Konfessionen vor allem und so weiter. Also, wir sind gespannt, wie Leisner damals sein Verhältnis als Katholik zu den Christen anderer Konfessionen gesehen hat. Und wir hören Ihnen dazu erst einmal zu und hören jetzt nun den Vortrag zu Karl Leisner, seine Beziehung zur Ökumene von Spiritual Hans-Karl Seeger.
Dankeschön, Frau Fröhlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, junge Menschen können sich heute kaum noch vorstellen, wie es zur Zeit Karl Leisners um die Ökumene bestellt war. Eltern hatten nicht gerne, wenn Katholische mit evangelischen Kindern spielten und umgekehrt. In Zanten, wo ich 1964 Kaplan wurde nach meiner Priesterweihe, erzählt mir eine alte Dame, in Zanten ist die evangelische Kirche direkt am Marktplatz, dass sie, als sie mit ihrem Kindermädchen da vorbeiging, gesagt bekam, da darfst du nicht hinschauen, das ist Bach. Erst recht war es ein Problem, wenn ein Kind einen Freund oder eine Freundin aus der anderen Konfession hatte oder vielleicht sogar heiraten wollte. Im Religionsunterricht wurde damals noch aufgezeigt, einen solchen Unterricht habe ich selbst ja noch in der Schule erlebt, welche Unterschiede zwischen den Konfessionen bestehen. Heute betont man die Gemeinsamkeiten und arbeitet auch zusammen, bis hin zu gemeinsamen Kirchentagen. Ich las gerade heute in der Frankfurter einen Artikel, wie das wohl mit dem Jubiläum 2017 zur Reformation gehen wird, wie weit da auch etwas Gemeinsames in den Blick kommt. Hautnah hat Karl Leisner im KZ die Ökumene erlebt, wie sie außerhalb des KZs noch gar nicht möglich war. Die Nazis hatten den Priestern im Priesterblock eine eigene Kapelle erlaubt, aber die wenigen evangelischen, protestantischen Geistlichen waren auch bereit und waren eingeladen, in dieser Kapelle Gottesdienste zu feiern. Wenn bei der Priesterweihe in der Kapelle genügend Platz gewesen wäre, hätte man auch mehr als einen evangelischen Pfarrer zu dieser Priesterweihe eingeladen. Aber Karl Leisner als Lungenkranker hatte Luftnot, hat kaum die Zeit auch gut überstanden der Weihe und deswegen musste man sparsam sein mit der Platzvergabe dieses Raumes. So etwas wäre außerhalb des KZs noch gar nicht möglich gewesen. Man nannte das damals Communicatio in Sacris, Teilnahme einer heiligen Handlung einer anderen Konfession. Das war einfach verboten und ging gar nicht. Hinzu kommt noch, dass im Nachlass eine Glückwunschliste von 30 evangelischen Mitbrüdern aus dem KZ ist, die Karl Leisner zur Priesterweihe und Frau Mitz gratulieren. Präses Dr. Ernst Wilm, der Senior der evangelischen Pfarrer im KZ Dachau, erinnert sich an Karl Leisners Priesterweihe und hat einmal geschrieben: Ich weiß noch, wie sich Bruder Leisner über diese brüderliche ökumenische Gastfreundschaft gefreut und dafür gedankt hat. Gastfreundschaft bezog sich darauf, dass die evangelischen Geistlichen ihm ein Frühstück bereitet haben, aus dem wenigen, was sie aus den Paketen von zu Hause so bekommen hatten. Das letzte, noch im KZ begonnene Tagebuch Karl Leisners hat einige Verse, wo ich lange gebraucht habe, um zu erkennen, wo das her ist. Ich will sie Ihnen vorlesen. Hoff, du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken, erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freud. Es ist aus einem evangelischen Choral, Befiehl du deine Wege, die sechste Strophe. Ich habe mich gefreut, dass dieser Choral jetzt auch in das neue Gotteslob aufgenommen wurde, allerdings nur mit 5 der ursprünglich 12 Strophen dieses Liedes. Karl Leisner zitiert diese sechste Strophe und er kannte viele Lieder auswendig aus der Jugendbewegung, aus dem Kirchenlied, aber das hat er sicherlich nicht auswendig gekannt. Und die Frage war, wo hat er diesen Text her? Sein Mitgefangener Johannes Sonnenschein hat mir 1999 geschrieben, vielleicht hat einer der evangelischen Mitbrüder, die waren ja bereits fast alle am 28. April 1945 entlassen worden, dem Karl sein Buch geschenkt, eventuell durch Vermittlung von Pater Otto Piest. Vielleicht besaß auch ein evangelischer Laie im Revier das Buch. Die 10 deutschen protestantischen Pastoren waren entlassen worden und es könnte sein, dass sie ihm das gegeben hatten, denn er hat auch schon vielleicht schon sogar früher, denn er hat schon auch aus dem Gefängnis geschrieben, hoffen wir und sind unverzagt. Das ist fast aus diesen Versen geschrieben. Pfarrer Max Lagmann, auch ein evangelischer Pfarrer, schreibt einmal, damals, damit meinte er seinen Transport nach Dachau, habe ich zum ersten Mal den Rosenkranz beten hören. In diesen Stunden war es auch, als ich das erste Mal in einem Christenleben einen katholischen Priester die herrlichen Verse unseres evangelischen Chorals Befiehl du deine Wege vorgesprochen und vorgesungen habe, immer wieder, bis auch er sie mitbeten und mitsingen konnte. Das hat Lagmann 1971 geschrieben. Und in einem Artikel über den Beginn eines ökumenischen Dialogs im KZ Dachau berichtet er davon, dass er auf dem Transport dieses Lied einem katholischen Priester vermittelt hat und selbst den Rosenkranz gebetet hat. Heute ist das Wissen um die Unterschiede in den Konfessionen gering. Viele kennen nicht mal ihren eigenen Glauben richtig. Und entsprechend gibt es auch weniger Konfessionen, also Übertritte von einer Konfession in die andere. Aber hören wir nur mal jetzt mindestens die Melodie dieses Chorals, Befiehl du deine Wege. Erwähnt evangelische Christen zum ersten Mal 1929 in seinem Tagebuch, aber mehr so nebenbei aus einer gewissen Freude. Er schreibt am 31. Oktober, kleine Ferien, fein, dieses Jahr hatten wir es sauber. Am 31.10. war Reformationsfest der Evangelischen, am 1.11. aller Heiligen und am 2.11. aller Seelen, in Klammern eigentlich kein Feiertag. Doch diesen Tag bekamen wir an den Weihnachtsferien abgezogen, Klammer zu. Und am 3.11. war Sonntag. So hatten wir 4 Tage frei. 1a. Hört man heute kaum noch. 1a war so das Äußerste. Heute würde man geil schreiben oder super oder sowas cool. Am 6. Februar 1937 schreibt er an seinen Mentor und Religionslehrer Walter Finnenberg, ist doch fein, dass wir Christen uns langsam innerlich näher kommen. Er realisiert also, Ökumene ist im Gange. Schon als Junge hatte Karl Eisner keine Berührungsscheu vor evangelischen Christen. Viele seiner Freunde waren Protestanten und er selbst saß 7 Jahre im Gymnasium neben einem evangelischen Christen, Hermann Ringsdorf. Diesen alten Herrn habe ich noch kennengelernt. Er wollte später evangelische Theologie studieren, hat aber aus Gehorsam seinem Vater gegenüber den Reapol-Doktor gemacht und den Betrieb der Ringsdorf-Werke übernommen. Ich habe ihn besucht und er konnte Hebräisch so ablesen und übersetzen. Ich habe zwar auch Hebräisch gelernt, aber das konnte ich nicht. 1998 berichtet er mir, Karl Eisner hat mich, den pietistisch erzogenen Jungen, als Schüler gefragt, bekreuzest du dich, wenn du morgens aufstehst? Nein, dann tu es nur. Und dieser alte Mann hat Tränen in den Augen, ich tue es heute noch. Das Kreuz war für Karl Eisner etwas ganz Wichtiges. Es war so, als wäre in ihm das Märtyrersein müssen schon angelegt, sagte dieser alte Herr. Der schon erwähnte Walter Finnenberg brachte die Jungen auch mit gleichaltrigen evangelischen Jungen zusammen. So schreibt Karl Eisner 1932 bei einer Feier des Johannesfeuers, an Leuten waren da die Jungkornsbundmädchen, die Sturmschar Matterborn, die CPler und wir vom katholischen Wandervogel. Ich habe einige Zeit gebraucht, um CPler übersetzen zu können. Das waren evangelische, christliche Pfadfinder. Aber in der Gruppenfahrt nach Marienthal bei Wesel macht Karls Gruppe am 13. Mai unterwegs Rast. Sie suchten dann so eine Unterkunft und landeten bei einer Familie Sons. Und er schreibt in sein Tagebuch, den Tee kochte die Bauersfrau, ich helfe mit und komme mit der Großmutter ins Gespräch. Ich hatte schon vorher an einem Wandkalender gesehen, dass die Familie protestantisch war. Wir reden über die Gefahr des Bolschewismus und wie wir Christen beider Kirchen uns dagegen stemmen sollten. Ich erzählte der Frau so allerhand von der katholischen Jugendverbänden. Aus dem ganzen Leben konnte man das echt fromme Wesen der Familie erkennen. Jawohl, es gibt gut Christen in beiden Kirchen. In Klammern leider auch schlechte. Klammer zu. Nach dem warmen Tee schliefen wir auf Decken, die wir noch bekamen, und nach dem anstrengenden Tag großartig. Willi, das ist Karl-Heinz Bruder, pennte mit Franz auf den Spänen der Schreinerwerkstatt. Welchen Eindruck diese Gruppe bei der Familie hinterlassen hatte, zeigt eine Karte, die die Familie am 31. März 1933 schreibt. Kämen Sie mit Ihrer Gruppe nochmal in diese Gegend, würden wir Sie gerne wieder aufnehmen. Karl hatte sich bei ihr auch bedankt und ein Foto, das sie gemacht hatten, war in dem Album der Familie und ist im Album oder im Tagebuch von Karl Leischmann. Am 8. Dezember beginnen in Zehrenberg, Niederlande, gleich über die Grenze von Emmerich, Exerzitien, die Karl Leischmann mitmacht. Und er notiert in seinem Tagebuch: Ich bedauere aufs Tiefste die Streitigkeit in der Kirche unserer getrennten Brüder in Christo, der Protestanten, die sich in den letzten Wochen zugetragen haben. Um das näher zu verstehen, ich war in Wesel Kaplan, Wesel war vorwiegend protestantisch, den evangelischen Pfarrer Walter Stempel, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, gefragt, ob er mir das erklären könnte. Und ich will Ihnen das interessanterweise ganz vorlesen, was er mir geschrieben hat. Es handelt sich vermutlich, bei der Notiz von Karl Leisner, um die generellen Auseinandersetzungen, die damals theologisch und kirchenpolitisch in der evangelischen Kirche in Preußen und in ganz Deutschland stattfanden. Es war kein Kampf der evangelischen Kirche gegen den Staat, sondern ein innerhalb der Kirche entbrannter Kampf um den vor Gott verantworteten Weg der Kirche, in den sich zunehmend totalitär gebärdenden Staat. 1933 überwog bis Mitte Juni im Protestantismus in Deutschland die Zustimmung zum nationalen Aufbruch und zum Ende der Weimarer Republik. Durch die staatlich begrüßte und unterstützte allgemeine Kirchenwahl am 23.07.1933 kam es auf allen Ebenen zu einer Mehrheit der Kirchenpartei, der Glaubensbewegung deutscher Christen, die weltanschaulich dem Einheitsprinzip und dem Führer- und Gehorsamsprinzip der NSDAP nahestand und eingebunden war. Sie betrieb sofort die organisatorische Umbildung der Kirchen und ihrer Leitungsorgane. Dagegen gründete Martin Niemöller, Pfarrer in Berlin, am 21.09.1933 den Pfarrernotbund. In Klammern, der Pfarrer Niemöller war auch im KZ und ist auch mit Karl Leisner in Kontakt gekommen. Klammer zu. Damit begann die Bildung der bekennenden Kirche, die sofort ca. 2300 Pfarrer in Deutschland beitraten, ein Achtel aller Pfarrer. Im Rheinland hat die letzte ordentliche Synode am 23.24.1933 zum Beispiel spontan mit dem Singen des Horst-Wessel-Liedes geschlossen. In Preußen, in der evangelischen Kirche, der Altpreußischen Union, zu der auch das Rheinland gehörte, wählte man am 5.09.1933 den Pfarrer aus Königsberg, Ludwig Müller, zum preußischen Bischof. Noch im gleichen Monat wurde er Reichsbischof, genannt Reibi. Am 13.11.1933 stellte sich die deutschen Christen bei der Sportpalastkundgebung in Berlin mit der Forderung nach der Abschaffung des Alten Testamentes bloß. Sie verloren viele Anhänger. Zwischen ihnen und der bekennenden Kirche fand sich zunehmend eine kirchenpolitische Mitte, die sich gegen jede Politisierung der Kirche wandte und die Wahrung der Eigenständigkeit der christlichen Organe zum Ziel setzte. Im Dezember 1933 war der Kirchenkampf in vollem Gange. Die evangelische Jugend war zum größten Teil in die Hinterjugend überführt worden. Den Pfarrern, die kirchenpolitische Auseinandersetzung führten, drohte man Amtsenthebung. Die evangelische Kirche war organisatorisch, kirchenpolitisch und theologisch in drei Gruppen zerbrochen. Deutsche Christen, bekennende Kirche und eine Mitte. Jede einzelne Gemeinde und jede Landeskirche suchte für sich einen Weg. Das alles hat Karl Leisner mitbekommen und sehr darunter gelitten. Auch während seines Theologiestudiums setzte sich Karl mit einer für die damalige Zeit ungewöhnlichen Offenheit mit anderen Glaubensrichtungen auseinander. So schreibt er 1934 nach einer Vorlesung bei Professor Schreiber, der hat Kirchengeschichte, neue Kirchengeschichte doziert, 9 bis 10 Uhr Schreiber über die Reformationszeit, sehr aufschlussreich und blickweisend. Es gibt nicht nur eine protestantisch-evangelische Reformation des 15. und 16. Jahrhunderts, sondern auch eine katholische. Aus Urkräften des katholischen Gedankengutes bricht neues Leben aus den Eitelkeiten der italienischen Bruderschaft hervor. Das Wort Gegenreformation, fälschlich von einer rein protestantischen Geschichtsschreibung geprägt, die lange nicht unsere modernen Quellenstudien kannten, selbst der große Kirchenhistoriker Leopold von Ranke, da noch rückständig. 7 Tage später schreibt Karl Leisner, Schreiber äußerst tiefe Geschichte lehrend, das ist doch was anderes als das Getöne mancher protestantischen, geistig antiquierten Geschichtsbücher. Hi, katholisches Leben. Aber nicht nur zum Hören kam Karl Leisner, was er da hörte zur Reformation und Ökumene, sondern auch beim Stöbern evangelischen Schriften, was er eigentlich gar nicht durfte. Man muss sich das vorstellen, auch ich in meinem Studium musste noch eine eigene Erlaubnis haben, um den sogenannten Nestle zu benutzen. Das war eine Ausgabe der Heiligen Schrift in Griechisch, aber eben von einem evangelischen Verlag. Wir mussten für Bücher, die in einem Geheimfach sozusagen der Uni auch waren, mussten wir eigens vom Bischof eine Erlaubnis haben, wenn wir die lesen wollten. Und so notiert Karl Leisner 1935 um 11.05 Uhr nach Adolf Rücker, Alte Kirchengeschichte, wo wir im Lesesaal herumpendelten, feine Neuentdeckungen, unter anderem in der evangelischen Jugendwacht. Nummer November 1935 vom CVJM, das ist der christliche Verein junger Männer, den Spruch, Siegen kommt nicht von Liegen. Und 2 Tage später schreibt er 1935, ich probiere einmal statt Kollegs Privatstudium im Lesesaal. Johann Peter Kirsch, Kirchengeschichte, Zeitschriften, evangelische Theologie, aus allem spüre ich die gewaltige Sehnsucht nach Gott und zu einer heiligen Kirche. Wie viel Schönes steht und wächst doch auch bei den getrennten Brüdern. Der schon erwähnte Hermann Ringsdorf ist dann zum Studium in Bonn, damals studierte er noch Theologie, und am 2. Januar 1936 hat er mit Karl Leisner ein Gespräch. Und da heißt es, mit Hermann plaudere ich morgens über Theologie. Er zeigt mir eine gute Bibelkunde von seinem Professor Thilo, der neben seinem Professorat noch eine praktische Fachstelle hat. Abends spazieren wir zusammen bis Donsbrücken und er erzählt mir vom Leidensweg der evangelischen Kirche der bekennenden Brüder. Das wird dasselbe sein, was ich vorhin schon dargelegt habe. Im Gespräch ist christliche Höhe und Brudersinn. Furchtbar beschämend diese Dinge, die er mir erzählt von seiner Kirche. Ach, hätten wir doch christliche Einheit. Das ist mein Denken. Aber nur in christlicher Liebe und im Leiden der Zeit, die so groß und schwer ist, wird sie kommen. Unsere Generation ist der Same, der sterben muss. Ich glaube, es kommt durch uns und nach uns die Einheit. Das ist unsere Lebensaufgabe. Christlichen Glauben der Liebe bringen für das Werk der Einheit im Glauben. Es beginnt zu regnen. Fest und froh, in herrlicher Laune verabschieden wir uns beide einmal, so ist unser Hoffen, Priester nach dem Herzen Gottes. Da wollte, wie gesagt, Hermann Ringsdorf noch evangelischer Pfarrer werden. Und dann schreibt er an Walter Finnenberg 1937, Hermann Mies, unser Stuttpet, wird dir ja auch tropfenweise aus seiner Arbeit schreiben. Er wohnt mit 2 Konabiturienten zusammen. Hermann Ringsdorf kennst du ja davon. In den Weihnachtstagen trafen wir uns. Er leidet stark unter den bösen Verhältnissen im deutschen Protestantismus. Adams Wesen des Katholizismus studierte er damals gerade im Vergleich zu Heims Wesen des Protestantismus. bei allem Elend und aller getrennten Freiheit, manchmal möchte ich Eierbomben schmeißen, ist doch fein, dass wir Christen uns langsam immer näher kommen. Und vielleicht, Gott weiß es, ist das der tiefste Sinn dieser elenden Zeit, dass wir uns zum Corpus Christi Mysticum, zum mystischen Leib Christi durchleiten, zu der so heiß ersehnten Einheit der Kirche. Und 1937, am 6. Dezember, hat er sogar einen Traum, der das Thema Ökumene betrifft. In der Nacht träumte ich ganz interessant, ich sitze im Hörsaal, vor mir ein wundervoll rassiges Mädchen, wir kommen eng zueinander, lernen uns kennen, sie entdeckt sich als Protestantin und zeigt mir ein neues evangelisches Buch und bittet mich um meine Meinung als katholischer Theologe. Darüber werde ich wach. Interessant, schreibt er. Nun, eine wichtige Phase kommt dann gleich, als er in den Arbeitsdienst muss, 1937, aber hören wir erst noch etwas Musik.
In dem Jahr, in dem sich die heimliche Priesterweihe des seligen Karl Leisner im KZ Dachau zum 70. Mal jährt, betrachten wir Leben und Spiritualität des seligen Karl Leisner genauer im Programm von Radio Horeb. Und heute geht es um Karl Leisner und seine Beziehung zur Ökumene. Wir hören dazu den zweiten Teil, den dritten Teil des Vortrages von Spiritual Hans Karl Seeger.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, 1937 muss Karl Leisner in den Arbeitsdienst. Und da lernt er etwas kennen, was vorher vielleicht ein Begriff für ihn war, Diaspora. Er kommt nach Sachsen und lernt da den Pfarrer Max Gewinner kennen, der ihn gleich mit zu einem Kommunitätenunterricht mitnahm. Diaspora heißt ja Verstreutheit. Katholiken waren da in der Minderheit. Und so schreibt er, Karl Leisner, in sein Tagebuch am 3. April 1937, wir sind gleich Freunde, er und dieser Pfarrer. 10 Uhr zur Gräfin, Charmat, Konvertitenunterricht. Wir schmücken das schöne Gästehaus, das einem alten zerfallenen Tanzsaal hergerichtet wurde. Bei der Familie, die den Schlüssel verwaltet, sind wir zu Kaffee und Mohnkuchen eingeladen, die mir schlecht bekommt. Ganz internationale Gesellschaft. Kinder aus Harlem, deren Eltern Halsarmisten sind, zu Besuch. Der alte Opa ist evangelisch, echt Diaspora. Und einige Tage später schreibt er dann an seinen Mentor Walter Findenberg, der Tonus Moralis, der moralische Ton, unter den Kameraden, also unter den Arbeitsdienstkameraden, ist oft sub omnibus canonibus, unter aller Kritik, würde man sagen. Aber es gibt auch einige ferne Kerls unter den allgemeinen Flammen, den ich in solcher Niedrigkeit und Verbreitung nicht für möglich gehalten hätte. Was entbehrt doch diese armen Kerls? Sie haben ja oft eine derartig katastrophale Erziehung erhalten. Im Protestantismus Sachsens hat es doch arg faul gegangen. So Mischung zwischen Himbeerwasser-Christentum und Katholikenhetze. Die Vorurteile und Gräuelmärchen über die Kirche sind oft direkt zum Krampflachen, wenn es nicht so ernst wäre. Aber es gibt auch Suchende darunter und das macht froh. In diesem Umfeld lernt er dann einen altreformierten Pastor, Egbert Kolthoff, in Feldhausen kennen. Und es ist erstaunlich, wie oft er ihn erwähnt. Das muss wohl ein Sonderling gewesen sein. Er war im Gegensatz zu evangelischen Pastoren sonst unverheiratet. Und was für damals auch sehr selten war, er hatte eine Schreibmaschine. Am 6. Juni 1937 schreibt Karl Leisner, vor 2 bis 3 Jahren in Feldhausen in der altreformatorischen Kirche noch holländisch gepredigt, verroschen, zum Abschied gesungen. Er ist also neugierig und will das später nochmal nachverfolgen. Am 1. August 1937 macht er sich dann auf, um diesen Pastor nochmal persönlich kennenzulernen. Und er schreibt, nach Feldhausen, Pastor Kolthoff nicht daheim, die holländische Psalmenübersetzung gesehen. Am 15. August gelang es ihm dann, den Pastor zu treffen und er schreibt, dann zum altreformierten Pastor von Feldhausen Kolthoff, feine Gespräche, herrliches Gebet vor und nach Tisch, ich erbe das holländische Psalmbuch und kaufe mir das deutsche. Man hat sich aber auch gleich Geschenke ausgetauscht. Und wie wichtig diese Begegnung war, ist, dass Karl Eisner im Rückblick auf das Jahr schreibt, und Pastor Kolthoff in Feldhausen, oh, das war alles so fein. Sehr wohl fühlte sich Karl Eisner in dieser Diaspora auch bei einer Familie Büsemacker, evangelisch reformierte Christen, die eine Bäckerei hatten. Und in dieser Familie waren zwei Mädchen im Alter von Karl Eisner, und da scheint es auch so ein bisschen geschnackelt zu haben. Er war öfter dort und wurde mit Kuchen und allem Möglichen bedient. Ich habe die alten Damen noch kennengelernt, die sich noch gerne an diesen Arbeitsdienstler erinnerten, was schon zeigt, dass Karl Eisner Eindruck hinterlassen hatte. Es gibt auch ein Verhältnis der Ökumene zur orthodoxen Kirche. Meistens wird das vergessen in unseren Breiten. Und sein Interesse, Karl Eisners Interesse, war relativ groß, denn er schreibt sehr viel in sein Tagebuch über einen sogenannten Dies Orientalis, den ich auch noch im Studium erlebt habe, ein Tag der Ostkirche, dass dann ein orthodoxer Geistlicher in die Seminare kam und mit ihnen orthodoxe Liturgie feierte, was natürlich was ganz anderes war als katholischerseits, wenn dann zum Beispiel in der Liturgie, was heute fast selbstverständlich ist, der Kanon nicht nur laut gesprochen, sondern die Wandlungsworte auch laut gesungen werden. So schreibt Karl Eisner am 6. Februar 1938, Dies Orientalis im Collegium Borromeum. Heute Morgen feierten wir die göttliche Liturgie des heiligen Chrysostomus. Pater Michael Amour de Mousse war Diakon und Pater Prior feiert die heilige Liturgie. Durch Vorträge waren wir eingeführt. Es hat mich gepackt. Die Gebete waren alle viel pneumatischer. Seine einige heilige Ergriffenheit liegt darin. Am tiefsten hat mich ergriffen das Singen der Wandlungsworte und die heilige Kommunion unter beiden Gestalten, was ja damals ganz ungewöhnlich war, in der katholischen Kirche gar nicht möglich. Aus einigen Hymnen, zum Beispiel den cherubinischen Gesang, blühte eine ungeheure Gottergriffenheit. In der Feierstunde am Vormittag sprach Pater Hieronymus Engberding aus Gerlewe über die ostkirchliche Frömmigkeit. Der gewaltige, sieghafte Glaubensschwung an den Auferstandenen, die tiefe Gottergriffenheit, die kosmische Christuserfülltheit. Wir ahnen ein wenig von dieser unbekannten Welt und spüren das Tiefe in ihrer unserem tiefsten Verwandt, lernen unsere Liturgie tiefer verstehen. Am Nachmittag um 17 Uhr sprechen wir uns die herrlichen deutsch vorgetragenen Texte und die Melodien der Lieder und Hymnen. Er spricht zu uns Pater Prior in seinem köstlichen Deutsch über seinen Besuch auf dem Berg Athos. Pater Michael singt uns einzelne Texte und spricht zum Schluss über die Lage und Aufgabe der Union, die Einheit also der orthodoxen Kirche mit Rom. Das Tiefste sind psychologische Schwierigkeiten, unübersteigbare, menschlich gesprochene Hindernisse, die dem Menschen Dünkel und Wahn geworden sind. Takt und Geduld, vor allem Gebet tut Not, Verständnis schaffen. Die griechische Komplett schloss den einzig orientalischen Takt, dank dem Herrn, dank allen. Und 1939 eine kurze Notiz als slawische Liturgie von Pater Prior in der Seminarkapelle des Priesterseminars. Abendsvortrag von Kaplan Josef Tysiak, ostkirchliche Frömmigkeit, sehr tief, sehr hohe Stimmchen. Lichtbildervortrag vom Athos für uns Theologen, 24 Uhr zu Bett. Es bleibt dann nicht verschwiegen, dass Karl auch manchmal die Ostkirchen beneidet, die unionierten Priester auch mit Rom, die ja heiraten dürften. Und er schreibt 1938, kurz vor seinen Weihen, wo es ums Ganze geht, oh, wenn der Verzicht auf den Amor Terrenis, irdische Liebe, nicht wäre, vor allem auf das eigene Geschlecht, die eigenen Kinder, denn das ist doch so wunderbar, quasi Schöpfer zu sein zu dürfen, warum haben wir es nicht wie die Unierten. Hier wird im nächsten Vortrag, nächsten Monat, etwas zu hören sein über Karl Eisners Verhältnis zum Zölibat, zur Ehelosigkeit der katholischen Priester. Jetzt vielleicht noch eine Minute Musik und dann noch ein Abschlussthema. Frage ist, was heißt Ökumene? Man hat lange Zeit so gedacht, und ich als Kind auch, es gibt eine Konfession, die ist die richtige, und alle anderen müssen dahin zurück. Dem ist aber nicht richtig. Alle müssen sich auf das besinnen, was Jesus gewollt hat. Alle müssen sich immer wieder reformieren nach dem Spruch Semper Reformandum. Also Reformation ist ein aktuelles Thema zu allen Zeiten gewesen. Denn, was jetzt die evangelische und katholische Kirche angeht, sind beide Kirchen auch ihre Wege gegangen. Ich will ein Beispiel aus der katholischen Kirche darstellen. Das Laterankonzil von 1215 musste festlegen, dass Katholiken wenigstens einmal im Jahr zur Kommunion gehen sollten und das zur österlichen Zeit. Die Älteren von uns werden sich noch erinnern, dass das vor Ostern gepredigt wurde und damit verbunden wurde. Man müsste auch das Bußsakrament empfangen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man ein Jahr ohne schwere Sünde wäre. Und das zu beichten war Voraussetzung, um die Kommunion empfangen zu können. Im Gegenzug dazu sei erwähnt, dass die Märtyrer von Karthago im 4. Jahrhundert lieber sterben wollten, als darauf verzichten zu müssen, sonntags die Eucharistie zu feiern. Und da gingen natürlich sie auch zur Kommunion. Was war gekommen? Die Hostie schauen und sie anzubeten, das war den Katholiken dann schon genug. Und es wurden zu der Zeit auch bis zur Konzilsreform Messen gefeiert vor ausgesetzten Allerheiligsten. Also die Hostie wurde in eine Monstranz gestellt und die auf den Altar gesetzt und davor wurde die heilige Messe gefeiert. Und wenn eine Predigt gehalten wurde, kriegte der liebe Heiland einen Schirm davor gestellt. Hier werden zwei Dinge zusammengebunden, die nicht zusammengehören. Eucharistie feiern ist ein dynamischer Vorgang, den die ganze Gemeinde mitvollzieht und bei dem es nicht nur auf die Wandlungsworte ankommt. Ich habe 1960 in Südtirol noch eine Messe mitgefeiert, wo während der Messe von der Kanzel der Rosenkranz vorgebetet wurde und nur innegehalten wurde, als das Wandlungsglöcklein ertönte. Eine Messe in Benediktbeuern, auch 1960 habe ich erlebt, dass in dieser Messe vor der Prozession keine Kommunion ausgeteilt wurde, also praktisch nur wurde die Hostie hergestellt, die für die Prozession verwendet wurde. Andacht vor dem Allerheiligsten ist ein statischer Vorgang. Er schaut mich, ich schaue ihn. Ich halte mein Gesicht sozusagen in die Sonne. Die Verehrung der Eucharistie ist eigentlich eine verlängerte Danksagung aus der Eucharistiefeier heraus und eine Danksagung dafür, dass Gott sich uns in Jesus Christus in Gestalt des Brotes zur Speise gibt. Das letzte Konzil hat diese beiden Frömmigkeitsformen wieder getrennt. Messen vor sogenannten ausgesetzten Allerheiligsten gibt es nicht mehr. Ein Parallelirrweg in der evangelischen Kirche. In vielen evangelischen Kirchen wurde nur selten das Abendmahl gefeiert. Die Predigt war das Wichtigste. Aus der Schweiz höre ich, dass man dann sagt, wenn man zum Gottesdienst geht, ich gehe in die Predigt. Und die Pastoren, evangelischen Pastoren, haben auch sehr viel Zeit und Mühe aufgewendet und tun es immer noch, um eine sehr ausführlich lange Predigt zu schreiben oder vorzubereiten, dass sie vortragen könnten. In Wesen habe ich erlebt, dass nur viermal im Jahr das Abendmahl gefeiert wurde und dann gingen die meisten Leute raus, weil nur wenige das Abendmahl mitfeierten und empfingen. Hinzu kommt noch, was wir schon gehört haben, dass auch evangelische Gruppen unter sich nicht einig sind. Lutheraner, Reformierte und Unierte. Die evangelischen Pfarrer tragen den schwarzen Talar. Martin Luther hatte was gegen die bunten Farben, die damals üblich waren, bis in die Klöster hinein und schaffte diesen Pfarrertalar an. Und dazu gehört ein Bäffchen, das die Pfarrer um den Hals tragen, wenn es nicht sogar eine Krause ist, wie in nordischen Kirchen. Das gibt es in drei Formen, dieses Bäffchen. Geschlossen, beide Zipfel sind fest zusammengenäht, das sind die Reformierten. Ganz offen, wie so ein Dreieck, das sind die Lutheraner. Und nur halb offen, das sind die Unierten. Ich kannte einen evangelischen Pfarrer, der hatte alle drei Arten von Bäffchen in seinem Koffer. Ganz gleich, wo er hinkam, hatte er dann das richtige Bäffchen dabei. Dabei gibt es noch viele Gruppen wie Freikirchen, Pfingstkirchler im christlichen Raum. Davon hat Karl Eisner gar nichts mitbekommen. Wir hören heute mehr davon. Zum Beispiel die Katholiken sind in Lateinamerika in der Defensive. Moderne Sekten haben dagegen Zulauf und sie arbeiten wie der McDonald's-Konzern im Fracking-System. Es ist die Frage, was tun die etablierten Kirchen, politisch ist das die Frage an die etablierten Parteien, um der heutigen Zeit und ihren Mentalitäten in der rechten Weise zu begegnen. Wir führen das in unserer Gemeinde in der Schwierigkeit, Kommunikationskindern, Firmlingen etwas beizubringen vom Glauben. Kinder, die kaum ein Kreuzzeichen machen können, die auf Gelobter Jesus Christus nicht antworten können, die von zu Hause kaum noch eine religiöse Praxis mitbekommen. Karl Eisner hat in einer anderen Zeit gelebt. Ihm war es wichtig, dass das Christentum, ganz gleich in welcher Weise, dem Nationalsozialismus widerstehen konnte und dem Bolschewismus. Die Russen kommen, war zu unserer Zeit ein geprägtes Wort.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, erstens mal ein herzliches Dankeschön an Spiritual Hans-Karl Seeger für seine Ausführungen über Karl Leisner und seine Beziehungen zur Ökumene. Karl Leisner und seine Beziehung zur Ökumene, das ist unser Thema heute in der Spiritualitätssendung. Herr Spiritual Seeger, erstmal Dankeschön nochmals für Ihren Vortrag zum Thema, das, was Sie da zusammengetragen haben aus den verschiedensten Schriften Leisners, so über die ganzen Jahre hinweg. Was mir so hängen geblieben ist oder wie es mir so scheint, ist, dass es bei ihm vor allem um das ging, was so wir heutzutage Ökumene des Herzens nennen. Also ein Leben miteinander, ein Glaubensleben teilen miteinander und erst einmal verstehen, ach, der andere glaubt ja auch an Jesus Christus. Und das scheint mir für damals schon ein großer Schritt gewesen zu sein.
Ja, aber nicht alle haben das gespürt. Es gab viele Kleinkarierte. Das ist meins, das ist aber meins, das ist deins. Wie gesagt, man betonte, ich habe es ja selbst im Religionsunterricht auch noch gemacht als Kaplan, was unterscheidet uns? Wo sind die anders? Und wir betonen heute das, was gemeinsam ist. Und das ist viel, viel mehr.
Ja, was mir da so mich persönlich auch so angesprochen hat, ist, dass er offensichtlich auch mitgelitten hat unter Missständen in den protestantischen Kirchen, also diese Zerstrittenheit und so. Man könnte ja auch meinen, man ist selber Katholik und sagt dann eher, naja, so mit vielleicht ein bisschen Häme oder auch Befriedigung. Ich bin Gott sei Dank auf der anderen Seite, ich gehöre offensichtlich der richtigen Konfession an. Nein, bei Leisner war es nicht so. Er hat da offensichtlich wirklich mitgelitten, dass das auch bei den Protestanten so eben Zerwürfnisse gab.
Ja, und ein Wort aus dem Johannesevangelium, ut omnes unum sind, damit alle eins seien, das sagt Jesus ja in seinem hohenpriesterlichen Gebet, zitiert er öfter und schreibt einmal dazu, alle mögen eins werden, geeint sein in der Liebe, in Caritate, Fiat. Fiat heißt, es geschehe. Er hat also darum gerungen auch und wo er konnte, hat er Brücken gebaut. Ich hätte noch viel mehr Beispiele aufzeigen können, wo er mehr so per Zufall mit evangelischen Christen zusammenkommt und dann auch mit denen sich versteht. Sie sind zwar evangelisch, aber sehr nett. Aber das war seine Grundhaltung überhaupt allem Fremden gegenüber. Er war ganz weit, gar nicht eng. Politisch nicht und gesellschaftlich nicht. Und für die damaligen Möglichkeiten gab es ja nicht viel, ins Ausland zu fahren. Selbst da hat er sofort Kontakt gefunden, hat sich immer wieder bedankt. Ich habe das dann nachgemacht als Junge, denen geschrieben, wo er dann ein Bett kriegte oder ein Strohlager kriegte. Diese Weite war eben auch dann im religiösen Bereich wirksam.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass die Erfahrung, dass es da einen äußeren Feind gab, nämlich Nazi-Deutschland, dass das irgendwie zusammengeschweißt hat, auch dass dann so Unterschiede, theologische Unterschiede etwas weniger wichtig wurden und diese Ökumene des Lebens dann wirklich stärker hervortrat?
Ja, und das ist vor allen Dingen in der katholischen Kirche zu spüren gewesen. Die evangelische Jugend, das war ja auch vorhin die Rede davon, ist sehr schnell zur Hitlerjugend übergegangen und die katholische Jugend nicht. Die einzelnen Bünde wurden zwar dann aufgelöst, aber Wolka hat mit dem katholischen Männerverband doch noch lange existieren dürfen und dem hat Karl Eisner sich mit seiner Gruppe am Ende angeschlossen. Und das ist immer so, Druck von außen stärkt dann das, was innen ist. Und wir haben heute zwar den Zeitgeist als Druck von außen, aber der rührt uns nicht. Ne? Wir könnten gespannt sein, was die heutige Situation und die Nachrichten sind ja erschreckend auf allen Gebieten, auch jetzt in der Wirtschaft, was dieser äußere Druck mal machen wird, um uns aus unserer, ja, uns geht's ja gut, 60 Jahre, 70 Jahre, immer bergauf, was soll schon passieren, aufzuwecken.
Ja, wenn man so schaut, wo Christen in der Minderheit sind, zum Beispiel wie im Nahen Osten, da ist es so, da spielen auch im Alltag theologische Fragen oft weniger eine Rolle. Da ist es auch so, ist man wahrscheinlich, wir sind hier, also jetzt wenn ich an Jerusalem zum Beispiel denke, wir sind unter Juden und Muslimen die Minderheit. Insofern erkenne ich den orthodoxen Bruder, die orthodoxe Schwester vielleicht dann noch eher als jemand an, der mir nahe steht. Hier wirkt das natürlich eher wie was Fremdes.
Ja, und wenn man auch dann an den Osten denkt, wo das Christentum schon viel früher war, ist Wolf hat das Wort hier geprägt, Muslim gehört zu Deutschland, aber die Christen gehören zum Orient. Wie da ganze Städte christenfrei gemacht werden und die auf Wanderschaft sind und wo bleiben sie mit ihrem Glaubensleben und wo können sie in Frieden das tun, was ihnen zusteht.
Aber auch da werden dann wahrscheinlich eben die konfessionellen Unterschiede weniger stark gespürt oder sind weniger stark Thema, eben unter dem Druck äußerer Schwierigkeiten. Vielleicht noch ein letztes, wenn wir jetzt denken, was glauben Sie, was würde Leisner heute zur Ökumene sagen? Es gibt da ja jetzt nochmal andere Themen, die wichtig sind. Wir haben eben, das haben Sie eben schon gesagt, die säkulare Welt vor uns. Auch das ist etwas, wo wir zunehmend als Christen unter Druck sind mit manchen Überzeugungen. Was könnte uns Leisner da heute sagen?
Ich vermute, also ich erzählte ja schon vorhin, dass in der Frankfurter vom heutigen Tag eine ganze Seite steht zu dem Reformationsfest 2017 und wie man sich darauf vorbereitet und wie die evangelischen Christen die katholischen Christen mit einbinden wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da richtig mitmischen würde und versuchen würde, in solche Gremien zu kommen, um da zu helfen, dass die Trennung nicht gefeiert wird, sondern gelitten wird und geguckt wird, was hat Luther eigentlich gewollt? Das, was gekommen ist, hat Luther ja nicht gewollt. Er wollte eine Reformation, aber die katholische Kirche hat auch immer wieder reformieren müssen. Und wo lässt sich das wieder bündeln und zusammenfügen? Ich habe das Beispiel von der Eucharistie, Umgang mit dem Abendmahl, erzählt. Ne? Wo könnte das jetzt wirklich als beides angesehen werden, als wichtig? In Emmerich am Niederrhein gibt es eine Kirche, die Heiliggeistkirche, da sind zwei Altäre errichtet worden, Tisch des Brotes und Tisch des Wortes. Dass das Evangelium ganz wichtig ist, aber als Gegenstück auch die Eucharistie, das Abendmahl, ganz wichtig ist. Wo das schon heute ja gelebt wird, ist in Taizé. Wir haben gerade Musik aus Taizé gehört und ich war mit Jungen öfter früher da als Kaplan. Diese Gottesdienste, da geht man zwar dann zum Abendmahl und zur Kommunion getrennt, das wird getrennt ausgeteilt, wie es zu meiner Zeit damals, aber insgesamt ist das ein großer Gottesdienst und die Kirchen sind voll da, ne?
Also das nehme ich mit aus der Sendung auch, die Trennung, leiden und nicht feiern. Das heißt eben, dass wir noch unter dem, was uns trennt, wirklich noch leiden, nicht das alles einfach so als selbstverständlich hinnehmen. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Gern geschehen.
Und dann das Thema der nächsten Sendung haben Sie ja schon genannt. Da geht es dann um die Beziehung Leißners zum Zölibat. Wir sind gespannt. Danke, Herr Spiritual Hans-Karl Seeger. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich und bitte Herrn Spiritual Seeger noch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.